Schön, dass du dabei bist an diesem Ostersonntag. Und ich habe zu Beginn eine Frage, die dich vielleicht überrascht zu Ostern. Ich werde dir nachher erklären, was das mit Ostern zu tun hat. Aber wer von euch weiß, warum fällt ein Vogel beim Schlafen nicht aus dem Baum raus? Also warum fällt ein Vogel beim Schlafen nicht runter? Weiß das jemand? Biologen im Raum? Ja, unser Kameramann weiß es. Schön, Ralf, Glückwunsch. Ich werde es dir nachher erklären, aber du hast wahrscheinlich noch nie einen Vogel gesehen, der auf dem Ast sitzt und immer so einen Sekundenschlaf hat. Immer so, oh, nicht schlafen. Nee. So wie beim Autofahren. Nee, nicht schlafen, lieber Pause. Nicht schlafen, ja. Du hast wahrscheinlich auch noch nie von folgender Situation gehört, dass Uwe die Eule weg ist und alle fragen sich, wo ist Uwe die Eule? Sagen sie alle, ja, das ist jetzt dumm gelaufen. Uwe ist wieder eingeschlafen. Katze kam vorbei mit Uwe, ja. Oder Hannelore, die Amsel, kommt zum Familientreffen und hinkt, ja. Ihr sagt, was ist los passiert? Warum hinkst du denn? Sagst, ja, ich bin wieder eingeschlafen. Nächstes Mal schlafe ich einfach auch weiter unten am Ast. Dann tut's einfach nicht so weh, wenn man runterfällt. Hast du auch wahrscheinlich noch nie gehört. Wirst du auch nie hören. Die Frage ist, warum fällt ein Vogel, wenn er schläft, nicht vom Baum? Und was können wir davon lernen? Was hat das mit Ostern zu tun? Jetzt bist du hoffentlich dabei und hörst mir ein bisschen zu. Ich werde im Laufe der Predigt dir das erklären. Wir gehen nämlich in die Ostergeschichte rein. Und die Ostergeschichte, ob du sie gut oder schlecht kennst, möchte ich sie kurz anfangen reinzunehmen. Am Karfreitag passiert etwas, dass Jesus stirbt am Kreuz. Und ich habe hier den Freitag mitgebracht, hier auf dieser LED-Wand. Er stirbt am Kreuz, und schauen wir uns genauer an, was passiert. Und dann ist er tot, er ist im Grab. Und dann kommt irgendwann der Ostersonntag, was wir heute feiern. Jesus steht von den Toten auf und es gibt sozusagen ein Happy End. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist oder diese Geschichte heute liest, siehst du es immer aus der Perspektive von Ostersonntag. Du schaust zurück, siehst die ganze Sache an, aber wenn ich das Ende schon weiß, ist die Geschichte anders, als wenn ich Teil der Geschichte gewesen wäre. Lass uns mal kurz überlegen, was wäre gewesen, wenn wir einer der Jüngerinnen oder Jünger gewesen wären. Wir hätten unfassbar viel mit Jesus erlebt zu Lebzeiten. Er hat Zeichen, er hat Wunder getan, er hat Leute geheilt, er hat sie befreit. Wir hätten mit Jesus auch vieles Lustiges erlebt, ja. Also zum Beispiel die Gesichter der Leute, als er Wasser zu Wein gemacht hat. Unbezahlbar, ja, unbezahlbar diese Momente. Aber wir haben auch tiefe Momente erlebt, wo er unheilbar Kranke geheilt hat. Und jetzt stehen wir mit großem Abstand am Karfreitag da und schauen aus der Ferne zu, wie Jesus am Kreuz stirbt. Aus der Ferne, wir verstehen viel nicht. Wir verstehen nicht, was Jesus uns vorhergesagt hat in der Prophetie und wir sind am Karfreitag mitten in der Situation drin. Lass uns das mal kurz überlegen, wie würde es uns dort gehen? Wir hätten lauter Fragen, wir hätten wahrscheinlich Ängste, wir hätten Sorgen. Ich lese dir mal die Szene vor, da heißt es folgendermaßen, dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten und im Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In diesem Grab legten sie Jesus, weil er das Ganze in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Jesus ist tot. Dann lese ich direkt den nächsten Vers mal weiter. Ein Vers weiter heißt es, am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war und Jesus war auferstanden. Tschakala, super. Gerade am Grab, jetzt auferstanden. Tada. So war es nicht. Zwischen der Realität, in dem die Jünger sind und der Auferstehung, gibt es dummerweise den Samstag. Es gibt ein Dazwischen und das Zwischen ist riesengroß. Der Tod ist da, die Auferstehung ist noch nicht da und wir hängen dazwischen fest. Und ich kenne dich, du kennst auch so Momente, wo du dazwischen hängst. Vielleicht in deiner Realität, in der äußeren Realität. Du wünschst dir, dass Kriege aufhören. Der Krieg hat begonnen. Er ist noch nicht beendet, wir sind dazwischen. Oder du bist dazwischen in der Realität. Du hast eine Jobkrise, du betest dafür, die Auferstehung ist noch nicht passiert, du hängst dazwischen fest. Wo wir noch gut mit umgehen können, ist, wenn wir merken, okay, etwas ist wirklich vorbei, ich muss es beerdigen. Dann können wir Wege finden, damit abzuschließen. Was wir auch gut können in der Kirche, ist Auferstehungswunder feiern. Aber was machen wir beim Dazwischen? Das Wunder ist noch nicht da. Die Auferstehung ist noch nicht durchgebrochen in meinem Leben. Ich hänge dazwischen fest. Habe immer noch die Beziehungskrise, für die ich bete. Habe immer noch die Sucht, wo ich mir Gott so sehr wünsche, dass er eingreift. Die Auferstehung ist nicht da. Ich hänge dazwischen fest. Das ist einer der schwersten Momente im Leben, wenn wir dazwischen festhängen. Das Interessante ist, dass über das Dazwischen die Bibel uns sagt, dass wir von den Vögeln lernen sollen. Er sagt, wir sollen uns nicht sorgen wie die Vögel, die nicht sehen, ernten, trotzdem ernten. Und wir sollen von den Vögeln lernen, sagt die Bibel. Inwiefern können wir von den Vögeln lernen? Ich erkläre das hier an diesem Dazwischen mal. Auflösung zu meiner Frage am Anfang, warum fällt ein Vogel beim Schlafen nicht vom Ast? Gott hat den Vogel so gemacht, dass wenn er angeflogen kommt, sich absetzt und dann in die Knie geht runter, gibt es einen Verschlussmechanismus, der ein automatischer Greifreflex ist. Solange er in die Knie geht, geht der Verschlussmechanismus zu. Er ist geschlossen, geht auch nicht auf, solange er so ist. Er wird niemals runterfallen. Wenn er wieder hochgeht, löst es sich automatisch, der Greifreflex, und er kann weiterfliegen. Gott hat die Vögel so gemacht, dass wenn sie auf dem Ast landen, in die Knie gehen, ganz wichtig, wenn sie stehen bleiben würden, dann würde es ihnen gehen wie Uwe der Eule oder Hannelore der Amsel, wenn sie gerade bleiben würden. Aber wenn sie in die Knie runtergehen, kommt der Verschlussmechanismus dazu. Warum ist das so ein tiefes Bild für dich und für mich? Ich glaube, Gott möchte uns beibringen, in dem Dazwischen zu erkennen, was es bedeutet, wenn wir bei dem Kreuz landen können an diesem Ast, wenn wir lernen, unsere Knie zu beugen im Gebet und zu lernen, wie sicher man stehen kann in dem Dazwischen und schlafen kann, obwohl die Sorgen immer noch da sind. Ich lese dies mal vor zu diesem Schlüsselgebet. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir lernen, im Gebet zu landen, die Knie zu beugen, den Verschlussmechanismus des Gebets erleben, haben wir Frieden durch Gebet. Ich möchte dir ein paar Zitate vorlesen, dass wir darüber nachdenken können, über unser Gebetsleben, egal ob wir Gott gut kennen oder nicht. Gebetslosigkeit und Sorgen hängen zusammen. Gebetslosigkeit und Sorgen hängen zusammen. Je weniger du betest, desto mehr wirst du dir Sorgen machen. Stimmt, oder? Je weniger wir beten, desto mehr werden wir uns Sorgen machen. Und du musst eins wissen, ich bin nicht gut im Beten. Ich bin kein Beter. Ich würde nie sagen, ich habe es verstanden. Ganz im Gegenteil. Mir geht es so, wenn ich anfange zu beten, nach 3 Minuten denke ich mir, was kann man jetzt noch beten? Keine Ahnung. Ja? Mir geht es so, wenn ich anfange, mich auf den Weg mache zu beten, werde ich jedes Mal müde. Ich weiß auch nicht, ich kann total wach sein. Wenn ich mich hinsetze zu beten, auf einmal so, werde ich müde. Oder ein Bekannter von mir, der wollte mal 1 Stunde beten, war total motiviert, ist morgens aufgestanden, nach 2 bis 3 Minuten ist er eingeschlafen, nach 57 Minuten wieder aufgewacht und hat sich gedacht, naja, also das war jetzt auch nichts. Der war genauso frustriert wie ich vom Beten. Es gibt Leute, wenn sie anfangen zu beten, dann finden sie eher eine To-Do-Liste. Was könnte ich noch alles machen, bevor ich bete? Das könnte ich noch machen. Oh, hier ist was ich fange mal an, Staub zu wischen. Was wir alles machen, nur um nicht zu beten. Wir gehen auf Social Media, nochmal kurz was checken, nochmal kurz die Mails checken. Wir machen tausende Dinge, wenn es auf dem Weg zum Gebet ist, warum wir nicht beten und nicht ins Gebet kommen. Und die meisten hier im Raum und auch online würden mir recht geben, wir sind frustriert im Gebet. Ist manchmal jemand von euch frustriert im Gebet? Mal melden. Alle anderen für Heuchelei, es gibt nachher ein Gebetsteam. Da kann man gerne hingehen und für sich beten lassen. Also wir sind frustriert im Gebet. Gleichzeitig lädt die Bibel uns ein zu beten. Stell dir so vor, sagt Mark Batterson, Sorgen als Gebetsalarm vor. Jedes Mal, wenn er anspringt, fang an dafür zu beten. Stell dir Sorgen als Gebetsalarm vor. Jedes Mal, wenn er anspringt, fang an dafür zu beten. Was kann das bedeuten? Wir denken ja manchmal, ja, aber Pastor, ganz ehrlich, ich habe keine Zeit zu beten. Wann soll ich denn das noch machen? Ich habe für dich jetzt eine herausfordernde Nachricht. Ich bringe dir 4 Männer mit, die Zeit hatten zu beten. Du wirst danach merken, wenn die es konnten, dann haben wir sehr wahrscheinlich auch Zeit. Zum Beispiel Daniel, er hat damals eine Weltmacht geleitet, konnte trotzdem 3-mal einen Tag lange beten. Oder David, er war der König von 1 Millionen Volk, trotzdem konnte er regelmäßig in Gebetssessions gehen, Gott anbeten und beten. Mose hat 100.000 Menschen geleitet und trotzdem konnte er alleine auf den Berg gehen und beten. Jesus, von dem wollte die ganze Menschheit etwas, trotzdem konnte er beten. Also bei uns ist es ja nicht, dass wir keine Zeit haben. Ne? Es ist eher das Problem, dass wir Zeit verdatteln oder wenn wir beten wollen, frustriert sind und gleich wieder aufhören, wenn wir überhaupt mal anfangen könnten zu beten. Und deswegen merke ich bei mir, Gebet ist wie beim Essen. Der Appetit kommt beim Essen manchmal. Sie meine Frau, da können wir das jedes Mal, kann ich das nachverfolgen. Also wenn wir zum Beispiel im Auto unterwegs sind und dann kommt so ein goldenes M an der Seite und wir halten an, sagt sie fast jedes Mal, Schatz, ich habe keinen Hunger. Dummerweise, jedes Mal, wenn ich esse und sie daneben sitzt, kriegt sie auch Hunger. Und wenn sie nur einen Pommes mal gegessen hat, kriegt sie mehr Hunger. So ist es beim Gebet. Du wirst nie vorher so viel Hunger haben, sagen so, Mensch, ich kann gar nicht mehr anders, als ich muss jetzt mal beten. Nee, du brauchst Orte und egal, ob du Gott kennst oder nicht, wenn du Gott nicht kennst, solche Settings wie dieser Gottesdienst, du wirst am Ende merken, es hat dir geholfen, wieder ein Stückchen mehr mit Gott in Verbindung zu treten. Wenn du Gott kennst, sind es Orte, wo du hingehen kannst, in Gebetssettings, dich verabreden zum Gebet, andere Leute einladen zum Gebeten. Folgende Gedanken zum Gebet, die uns zurückhalten können. Wenn es groß genug ist, um sich Sorgen zu machen, ist es auch groß genug, um darüber zu beten. Also wenn du nur eine kleine Sorge hast, ist es groß genug zu beten. Martin Luther hat so ausgedrückt, bete und lass Gott sich sorgen. Oder jemand sagte mal, ich will Gott nicht mit den kleinen Dingen stören und vergaß dabei, dass für Gott alles klein ist. Manchmal denkst du, damit kann ich doch Gott nicht belästigen. Mit dieser kleinen Sache, ich komme nur mit dem Großen, was soll denn für Gott groß sein? Er hat den Tod besiegt, also was soll für ihn groß sein? Ich komme jetzt nicht mit meinem Problemchen, ich komme nur, was weiß ich, was ist? Nee, für Gott ist alles klein, aber er lädt uns ein zu beten. Warum? Wir sollen von den Vögeln lernen. Wie komme ich in den Frieden? Ich muss lernen, mit Gottes Hilfe zu landen beim Kreuz, die Knie zu beugen und den Verschlussmechanismus Gottes zu erleben, dass Frieden einzieht in meinem Dazwischen, wo es noch nicht fertig ist, wo ich noch mitten unterwegs bin von A nach B. Das heißt, hier in der Mitte ist die Herausforderung zwischen Realität und der Auferstehung, kommen Sorgen rein, kommen Versuchungen rein. Warum? In dieser Phase zweifle ich am meisten an Gott. Ich habe am meisten Sorgen. Und bei Versuchung und bei Sorgen sagt Gott, die Antwort ist Gebet. Und zwar nicht fürs Gebetsteam, sondern für jeden von uns, der heute hier ist, auch wenn du genauso frustriert vom Gebet bist wie ich, ist Gebet. Ich lese dir mal vor. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Amen. Wenn ich morgens aufwache, habe ich keinen Bock zu beten. Ich bin müde, ich bin wie so ein Zombie auf dem Weg zu meiner Zahnbürste. Aber ich habe gemerkt, wenn ich warte, dass ich mich so fühle, wow, heute Morgen, ich weiß auch nicht, was passiert. Irgendwie ist Gott in mich reingefahren. Ich bin irgendwie so fresh. Ich muss irgendwie beten. Wo kann ich beten? Wie kann ich beten? Wo kann ich beten? Kann ich beten? Ich weiß gar nicht, mehr beten. Kann ich für dich beten? Kann ich für mich beten? Nee. Passiert niemals. Ich wache auf wie so ein Zombie, Zähne putzen, Handy aufmachen, auf der Toilettenschüssel sitzen und Social Media checken. So, das ist mein Morgen. Meine menschliche Natur ist schwach, bleibt schwach und wird niemals von sich aus einfach beten. Das heißt, es ist eine Entscheidung, in diesem Moment zu sagen, ich bete. Warum? Matthäus 21, 22, wenn ihr betet und im Glauben etwas bittet, wird er es erhalten, was auch immer es sei. Also wenn wir in Deutschland als Christen Jesus ernst nehmen würden, müssten wir nach diesem Vers nur noch beten. Ich lese es nochmal vor, damit es deine Seele auch nicht verpasst. Wenn ihr betet und im Glauben etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was auch immer es auch sei. Ich will lernen zu beten. Ich will mit Gottes Hilfe lernen, aus Sorge und Versuchung rauszukommen. Ich will mit seiner Kraft lernen, dass die Wunder auf diese Erde kommen. Jesus betet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott ist ernsthaft der Meinung, wenn du ihn kennenlernst und mit ihm lebendig lebst, dass du Gottes Willen vom Himmel runterbeten kannst. Und wir schlafen einfach ein. Lass uns kurz überlegen, selbst wenn du nicht dran glaubst, wenn du der Teufel wärst, was würdest du tun, wenn irgendjemand nur ansatzweise anfangen will zu beten? Ich sag's dir. Müdigkeit, To-Do-Listen, Störungen, Telefonanruf, Social Media, Pop-Up-Nachrichten, Problem, Kind schreit, Kind kackt, keine Ahnung. Ich würde alles tun, damit du nach 2-3 Minuten frustriert christlich wieder aufhörst zu beten. Weil ich weiß, Jesus Christus hat dir gesagt, wenn du im Glauben betest, dann wird es passieren. Okay, das ist krass. Ich lese hier eine Geschichte von einem meiner Vorbilder, der heißt Charles Spurgeon. Er hat vor vielen Jahren gelebt. Er war ein Prediger und hat Gebet in seinem Leben gehabt. Und über ihn wird folgende Geschichte erzählt. Er war in London und in dieser Zeit in London gab es eine große Krise, dass viele Waisenkinder erzeugt wurden durch Krankheiten und Pandemien. Und er betet eines Tages, sagt Gott, diese Not ist riesig, diese ganzen Waisenkinder. Wie können wir denen zu Hause machen? Er läuft durch die Stadt und sieht eine Immobilie in einer Top-Lage und sagt zu Gott, okay, das wär's doch. Und er fängt an zu beten, Jesus, schenk uns diese Immobilie, damit Kinder, die keine Eltern mehr haben, Hoffnung, Heilung und Veränderung und die Osterkraft erleben. Er geht zu dem Makler hin und sagt, guten Tag, mein Name ist Charles Burchin, ich würde gerne Ihre Immobilie kaufen. Sagt er, ja super, was bieten Sie? Und er bietet einen Preis, der ist so frech tief, dass es unverschämt ist. Er sagt zu ihnen, das biete ich für Ihre Immobilie, hier ist meine Karte, wenn Sie sich melden wollen, ist mein letztes Angebot. Sagt der Makler, ja vielen Dank für Ihr Angebot, ich nehme auch Ihre Karte, aber ich werde mich auf keinen Fall bei Ihnen melden, weil Ihr Angebot ist so lächerlich tief, das wissen Sie ja selber, das wird niemals gehen. Sagt, kein Problem, geht wieder raus. Gleichen Tag ruft der Besitzer den Makler an, sagt, und gibt es irgendwelche Interessen für unsere Immobilie? Sagt er, ja, nur einen. Der kam gerade eben, aber das war so frech. Also der hat einen Preis gesagt, er sagt den Preis, sie lachen sich kaputt. Sagt, ja, also das habe ich natürlich gesagt, das wird niemals passieren. Sagt der Besitzer, wie heißt denn der Mann? Sagt er, Spurgeon. Charles Spurgeon. Ja? Oh Mann, still am anderen Seite des Telefons. Über diesen Mann habe ich gehört, dass egal was er betet, es wird passieren. Bitte verkaufen Sie ihm sofort dieses Haus, sonst habe ich Angst, dass ich ihm nachher schenken muss. So, und dieser Besitzer war gar kein gläubiger Mensch. Er wusste nur, wenn Charles Spurgeon, und Charles Spurgeon ist nicht größer als du, er hat einfach nur verstanden, wenn ich warte, dass meine menschliche Natur beten will, werde ich es einfach niemals tun. Er hat sich einfach entschieden zu beten. Jetzt habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich frage erst gar nicht uns Deutsche, was wir als erstes hören wollen, wollen immer die schlechte zuerst hören, stimmt's? Ja, okay. Ich sage euch die schlechte zuerst. Ich lese euch vor, was ist die schlechte Nachricht beim Beten? Römer 8, 26. Desgleichen hilft euch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Die schlechte Nachricht ist, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Amen. Hier steht wir, und der Autor, muss ich kurz sagen, wer es ist, ist Paulus, ist, wenn man das so mal sagen will, einer der größten Christen, die jemals gelebt hat, wenn wir diese Kategorie einführen wollen. Und er sagt, wir, inklusive mir, Paulus, wissen nicht, wie man betet. Okay. Danke, Paulus. Ich weiß es nämlich auch nicht. Nach 3 Minuten weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. Nach 2 Minuten schlafe ich ein. Nach 5 Minuten bin ich frustriert. Also, die schlechte Nachricht ist, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Die gute Nachricht ist, dass Gott mit unseren schwachen Gebeten arbeitet. Da heißt es, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Gottes Geist fängt an zu beten, wenn du dich für Jesus Christus öffnest, wenn du ihn einlässt in dein Leben, den Heiligen Geist empfängst, fängt es an, dass der Heilige Geist für dich betet. Und das ist ein Geheimnis. Wenn du heute Gott nicht kennst, ist das einer der wichtigsten Schlüssel, wie dein Gebetslevel sich verändern wird. Wenn du Gott schon kennst, kann es trotzdem sein, dass du bis jetzt verpasst hast, was es heißt, dass der Heilige Geist dir hilft. Demut heißt, ich weiß nicht, wie ich beten kann, und Heiliger Geist, hilf mir. Wie macht das? Epheser 3,20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Hier heißt es, wenn ich bete, kann Gott viel mehr tun, als ich mit meinen Worten ausdrücke. Viel mehr tun, als ich mir überhaupt vorstellen kann im Gebet. Er kann weit darüber hinausgehen, was überhaupt jemals passieren kann. Und gerade wenn ich ihm dazwischen feststecke, zum Beispiel, ich habe immer noch die Sucht, in der ich feststecke. Ich habe immer noch die Eheprobleme, in denen ich bin. Ich habe immer noch die Herausforderungen, in denen ich drin bin. Ich habe immer noch die Unfreiheit. Ist so wichtig, dass ich weiß, wie hilft mir der Heilige Geist. Warum? Wir fangen an zu beten. Und die einzige, Thomas Keaton hat es so ausgedrückt, die einzige Möglichkeit, im Gebet zu scheitern, besteht darin, nicht zu erscheinen. Die einzige Möglichkeit zu scheitern ist nicht, dass du komisch betest. Die einzige Möglichkeit zu scheitern ist, dass du gar nicht betest. Ich möchte es dir erklären. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist nimmt unsere schwachen Gebete, wo wir oft nicht wissen, was wir machen, und er übersetzt sie, dass der Vater im Himmel versteht, was es ist. Wie so eine Autokorrektur im Text. Also er schaut sich den Text an, da gibt es die Autokorrektur, und er sagt dann, okay, hier ist ein bisschen schlecht formuliert, Vater, ich übersetze dir mal kurz, was er eigentlich meinte. Zum Beispiel Elia, ein Prophet, Glaubensheld im ersten Teil der Bibel. Er wird von einer Frau unter Druck gesetzt, die absolut destruktiv unterwegs ist, Isabel. Und Elia ist so verzweifelt davon, dass er flieht und betet, Herr, töte mich. Okay, ziemlich interessantes, spezielles, dummes Gebet. So, Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist hört zu, Elia betet, Herr, töte mich. Mose betet übrigens das Gleiche. Der denkt, er kommt weiter, wenn er sagt, Herr, bitte töte mich. So macht er es dann, ja. Der mag einfach nicht mehr, kann nicht mehr, ist total fertig, sagt, Herr, bitte töte mich. So. Er betet das und dann kommt der Heilige Geist rein und sagt, Vater, Vater, Vater. Was Elia eigentlich meint ist, nicht, dass du ihn umbringst, sondern dass er neue Hoffnung braucht und deiner Gegenwart begegnet. Weil zwei Verse weiter kommt dann ein Engel mit einem Schwert und tötet Elia. Nein. Der kommt und backt ihm zwei Kuchen. Das heißt, der betet, Herr, töte mich. Der Heilige Geist sagt, Vater, er meint es nicht so, was der eigentlich braucht, ist Ermutigung. Lass ihn einfach zwei Kuchen auf dem Hotstone backen und dann geht es dem Kollegen wieder gut. Wir brauchen ihn noch, lass ihn nicht holen, weil wir haben noch einen Plan mit ihm. Sagt der Vater, okay. So passiert das ständig. Übersetzt das. Das heißt, wenn du das verstanden hast, ja, du hast schwache Gebete. Ja, du weißt oft nicht, was du betest, aber der Heilige Geist geht weit über dein Wissen hinaus. Deswegen musst du kein charismatischer Superbeter sein, der exakt die richtigen Worte sagt und sich selber was drauf einbildet. So einfach sagen, ich weiß nicht, was ich bete, aber ich fange an zu beten und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt weit drüber hinaus gehst. Ich mache dir mal ein paar Beispiele, was das heißen kann. Vielleicht betet jemand nicht nur wie Elia, ich will sterben, und Gott gibt ihm stattdessen zwei Kuchen und Ermutigung. Vielleicht betet jemand und sagt, ja, Vater, das ist die Frau, auf die ich immer gewartet habe. Ich will sie heiraten. Der Heilige Geist hört das, übersetzt den Vater, Vater. Er meint das eigentlich nicht so. Das ist die einzige Frau, die auf seine Dating-App reagiert hat. Sie ist auch nicht gut für ihn. Wir lassen die Hochzeitsglocken nicht leuchten. Lass uns einfach im Worship ihm begegnen, sodass er neue Liebe und übernatürliche Kraft von dir bekommt. Oder die nächste Person betet, Vater, meine biologische Uhr tickt und deswegen werde ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Der Heilige Geist hört, sagt, was sie eigentlich mein Vater ist. Sie braucht Frieden in Situationen, sie braucht Erfüllung und sie hat Sehnsucht. Der Nächste betet, meine Ehe schmeiße ich jetzt weg, es reicht mir jetzt, ich habe die Schnauze voll, ich lasse mich trennen von meiner Frau, es ist vorbei, Jesus. Der Heilige Geist sagt, Vater, was er eigentlich meint ist, er braucht dringend eine Begegnung mit dir und dass du ihm beibringst, was es heißt, seine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde lebt. Bring ihm das bei und beende nicht seine Ehe. Der Heilige Geist fängt an einzusteigen. Der Heilige Geist fängt an zu beten. Deswegen die gute Nachricht, wenn du anfängst zu beten, erstens, du wirst erleben, wie Gott deine Gebete nutzt, wie sie viel größer werden, als du jemals gedacht hast. Wie du in dem 1:1 mit Gott, je mehr du es machst in Gruppensetting, desto mehr wirst du Hunger kriegen, es zu bekommen. Und es ist nicht nur, dass der Heilige Geist dir hilft, sondern Jesus selber betet für dich. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus für dich Fürbitte tut. Lass uns mal überlegen, wenn das hier meine Wohnung wäre. Hier ist mein Wohnzimmer. Hier ist die Tür zum Arbeitszimmer. Die steht offen. Und in diesem Raum würde leibhaftig Jesus sitzen, gerade an meinem Schreibtisch und für mich beten. Ich chill gerade auf dem Sofa und höre, wie Jesus für mich betet, akustisch. Was würde das mit mir machen? Ich würde denken, krass, vor was soll ich eigentlich Angst haben? Jesus betet ja gerade für mich, er betet gerade für meine Angst, er betet gerade für meine Sorgen, er betet gerade für meine Herausforderungen. Oh krass, was er alles betet. Angst würde gehen, Sicherheit würde kommen. Jetzt ist es so, die Bibel sagt, dass Jesus in diesem Moment für dich betet. Nur weil sein Zimmer nicht dein Arbeitszimmer ist, sondern das himmlische Arbeitszimmer. Nur weil die Distanz gefühlt größer ist, ist der Effekt gleich. Er möchte dir diesen Frieden geben. Deswegen im positiven Sinne kommt es dann nicht mehr so sehr auf dich an. Und gleichzeitig lädt Gott dich ein zu beten. Warum? Denk an den Vogel. Was machen wir in Sorgen? Wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe auf dem Kreuz zu landen, die Knie zu beugen. Das ist meine Entscheidung. Ich kann einfach meine Entscheidung, einfach beten. Das ist eine Entscheidung, gar kein Gefühl. Und ich werde erleben, wie der Verschlussmechanismus, dass ich an Gott mich festhalte, mir Frieden gibt. Deswegen das wichtigste Gebet für uns alle ist, dass wir die Startvoraussetzung schaffen, dass wir in diese Beziehung mit Gott so reinkommen. Diese lebendige Gottesbeziehung kriegst du nicht, wenn du in Kirchen gehst. Die lebendige Beziehung mit Gott kriegst du nicht, egal ob du dich Katholik nennst, Protestant oder Atheist nennst. Auch nicht, wenn du sagst, du gehst regelmäßig in diesen Gottesdienst oder ins ICF. Diese lebendige Beziehung kriegst du nur, wenn wir zurück nach Ostern gehen und verstehen, was Jesus uns dort anbietet. Er bietet uns nämlich an, dass wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben können und den Heiligen Geist empfangen dürfen, der dann in uns anfängt zu beten und uns hilft in unserer Schwachheit. Deswegen möchte ich mit dir in diese Szene reingehen, weil Jesus ist am Kreuz und wir gehen in diese Szene hin, weil Gott möchte dir das heute ganz neu zeigen, wie er für dich stirbt. Es gibt 3 Kreuze an Ostern und Jesus ist in der Mitte am Kreuz. Auf beiden Seiten hängt ein Verbrecher. Der eine Verbrecher entscheidet sich, ohne Gott weiterzuleben, und er wird im Tod enden. Der andere Verbrecher entscheidet sich, Jesus anzunehmen, sein Leben, dass er am Kreuz gestorben ist, nimmt an, dass er der Weg und die Wahrheit des Lebens ist, und er wird in der Ewigkeit sein, in wenigen Momenten. Und wo stirbt Jesus? Dazwischen. Wo ist Jesus in deinem Dazwischen? Wo wirst du das Kreuz, das in dem Dazwischen eine Tür offen ist für dich und für mich, um Gott zu begegnen? Und das möchte ich dir erklären mit 4 Symbolen, die mir helfen, über Gottes Liebe nachzudenken. Weil an Ostern entdecken wir dieses Herz, dass Gott Liebe ist und dass er diese Liebesbeziehung zu dir auch haben möchte und in deinem Leben sein möchte. 1. Johannes 4, 15 heißt es, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Gott möchte mit seiner Liebe dir begegnen, gerade da, wo du im Dazwischen festhängst. Das Problem ist, das ist das zweite Symbol, wir sind getrennt von dieser Liebe. Wir sind getrennt von dem, was Gott uns anbietet. Das nennt die Bibel Sünde. Jesaja ist 59, 2, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Wir sind getrennt. Und wenn wir mit Sorgen und Versuchungen feststecken, fangen wir an, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen, im Endeffekt in Sünde zu leben. Und das trennt uns, anstatt in den Frieden zu kommen, anstatt im Gebet durchzubrechen, von Gott. Jesus hängt an diesem Kreuz. Das heißt in Römer 23, denn wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir alle hängen hier fest. Und deswegen ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Ich lese dir mal vor, 1. Petrus 3, 18, vergesst nicht, auch Christus hat gelitten, obwohl er frei von jeder Schuld war. Er tat es für unsere Sünden und starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. So hat uns Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Die Frage ist, hast du das schon mal angenommen, dass Jesus für dich gestorben ist? Dass er jede Scham trägt, jede Schuld trägt, jede Sucht trägt, jede Lieblosigkeit trägt in deinem Leben? Hast du dich schon mal angenommen, dass du so in dein Leben eingeladen hast? 1. Johannes 1, 12 heißt es, die Jesus aufnahm, den gibt er das Recht, Kind Gottes zu sein. Alles, was ich dir erklärt habe, so zu beten, dass der Heilige Geist dir anfängt zu helfen, ist die Voraussetzung, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich die Voraussetzung habe, dass ich es annehme. Offenbarung 3, 20 sagt Jesus, merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Meine Frage ist an dich, hast du dieses Angebot schon mal angenommen? Wenn nein, wirst du in wenigen Momenten die Möglichkeit haben, mit mir gemeinsam diese Entscheidung zu treffen und Jesus einzuladen in dein Leben. Vielleicht bist du auch heute hier oder online dabei und du hast diese Entscheidung schon getroffen, aber du musst heute wie zurückgehen an diesen Ort, weil du in deinem Dazwischen gerade feststeckst und merkst, wie Gott dich einlädt, ihn neu zu begegnen, ihn neu zu suchen, ihn um Vergebung zu bitten, wo du dich getrennt hast innerlich von Gott, und vielleicht auch dir ein mutiges Gebet zu beten, Herr, lehre mich beten. Ich möchte dafür beten, dass wir in dem nächsten gesungenen Gebet, wo es um Ostern geht, wir neu oder zum ersten Mal und ganz tief verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass wir ganz tief verstehen in unserem Herzen, dass die Tür offen ist und dass er uns einlädt, in diese Beziehung mehr zu wachsen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment, wo wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, an die Herzen klopfst. Wir kommen heute zu dir als ganze Kirche, als ganze Online-Community, in unserer Schwachheit, in unserem Dazwischen, wo wir feststecken. Wir danken dir, dass du uns jetzt heute zeigst, für jeden, der das möchte, dass du der Zugang bist zur lebendigen Gottesbeziehung. Ich danke, dass du jetzt zeigst, was es heißt, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass diese Nachricht in unser Herz sackt. Ich danke dir aber auch, Heiliger Geist, dass du jedem von uns jetzt zeigst, wenn im nächsten Lied, was diese Predigt für uns bedeutet, was du uns zusprechen möchtest, wo uns einladen möchtest, wo wir beten lernen dürfen, wo wir Sorgen als Gebetsalarm entdecken dürfen. Wir kommen in Schwachheit zu dir, wir können es nicht, wir brauchen dich. Lass uns diese Haltung, dieses Gebet, dieses gesungene Gebet einfach annehmen, hinhören, was Gott dir zuspricht.
Wir hoffen, dass der Podcast dich inspiriert hat und dir neue Ideen für deine Beziehung mit Gott gegeben hat. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.